Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt Sie Antran. Herzlich willkommen. Morgen feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit. Der Tag, an dem DDR und BRD wieder eins wurden. Für uns Anlass, aus migrantischer Perspektive auf die Wiedervereinigung zu blicken. Gleich im Gespräch mit einer Integrations- und Migrationsforscherin. Neben dem Festakt zum Einheitsjubiläum finden am Wochenende auch zahlreiche Demonstrationen in Konstanz am Bodensee statt. Vor allem gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes. Zuletzt hatten rechtsextreme Corona-Leugner mit schwingenden Reichskriegsflaggen vor dem Reichstagsgebäude für Entsetzen gesorgt. Wir berichten, wie die Vorbereitungen in Konstanz auf das Demo-Wochenende ablaufen. Der Schienenpanzer eines römischen Legionärs, fast vollständig erhalten, dort, wo einst Germanen gegen Römer kämpften, das gab es noch nie, bis jetzt. Über den Jahrhundertfund aus Niedersachsen berichtet später unser Landeskorrespondent. Die Frage, die uns in diesen Tagen viel beschäftigt: Wie wiedervereinigt ist Deutschland? Morgen jährt sich am 3. Oktober der Tag der Wiedervereinigung zum 30. Mal. Eine Perspektive, die bisher eher wenig besprochen wurde, die der rund 190.000 Migranten in der DDR, darunter Vertragsarbeitende und Austauschstudierende aus den sozialistischen Bruderstaaten. Wie haben Menschen mit Migrationsgeschichte die Wiedervereinigung zwischen Ost und West wahrgenommen? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Noa Haar gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin am Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung und hat davor am Zentrum für Integrationsstudien an der TU Dresden geforscht. Guten Tag, Frau Haar.
Hallo.
Frau Haar, am 3. Oktober 1990 tritt die DDR offiziell der Bundesrepublik Deutschland bei. Wie wurden die 190.000 Migrantinnen der DDR mitgedacht?
Ganz knapp kann man sagen, eigentlich gar nicht. Also für die Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen war nicht vorgesehen, dass sie weder mit ihrer Arbeit im wiedervereinigten Deutschland arbeiten können, noch einen Aufenthaltstitel bekommen. Insofern waren eigentlich alle Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen von einem Tag auf den anderen in einer doppelten prekären Situation, nämlich keine Arbeit und auch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus bzw. Aufenthaltsperspektive mehr zu haben. Das ist dann mit den verschiedenen Ländern, mit Vietnam oder mit Mosambik, sehr unterschiedlich verhandelt bzw. gar nicht verhandelt worden. Also da gibt es eine ganze Reihe von Folgeentwicklungen, dass zum Beispiel in Mosambik die damaligen Vertragsarbeiter, die zurückgehen mussten, bis heute noch auf den Straßen demonstrieren, oder die vietnamesischen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen konnten eine Art von Zwischenlösung heraushandeln, aber eigentlich war vorgesehen, dass sie das Land verlassen müssen und sie keine Perspektive hier haben und wenn dann nur als selbstständige UnternehmerInnen.
Hängt damit auch zusammen, dass in Ostdeutschland bis heute der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte viel, viel geringer ist als im Westen Deutschlands?
Ja, also das eine ist, zu DDR-Zeiten und auch nach der Wiedervereinigung, da scheinen wir ganz oft, wenn wir mit Blick auf die Wiedervereinigung und auf Ostdeutschland oder die neuen Bundesländer den Blick richten, ist ganz oft die Vorstellung, dort gibt es keine Migrantinnen, keine migrantischen Perspektiven, Zusammenhänge oder so. Aber es gibt eine lange Geschichte, wie eben gerade ja geschildert, die Geschichte der VertragsarbeiterInnen, aber auch politische Geflüchtete, Studierende sind schon früh auch in die DDR gekommen. Also es ist eine ganze Geschichte sozialistischer Völkerverständigung beziehungsweise auch internationalistische Abkommen.
Und lief dann für irgendeine dieser Migrationsgesellschaften in Ost oder West die Integration in die einheitsdeutsche Gesellschaft einfacher ab?
Ui, das ist eine gute Frage und das lässt sich schwer beantworten, weil kein gleiches Integrationsgeschehen passiert, weil die jeweilige Ankunfts- und Niederlassungsgeschichte sehr stark davon abhängt, wann sind Menschen gekommen, von woher sind sie gekommen und warum sind sie gekommen.
Was bedeutet das konkret?
Das bedeutet zum Beispiel ganz konkret, wenn wir uns die Geschichte der vietnamesischen Migration oder der Migration aus Vietnam nach Deutschland anschauen, dann gibt es einmal die Geschichte der Boat People. Die sind als Geflüchtete nach Deutschland, also nach Westdeutschland gekommen. Die sind sehr schnell, sehr gut integriert worden, weil ihnen eine Staatsbürgerschaft gegeben wurde, weil ihnen Paten zur Seite gestellt wurden, weil sie Deutschkurse besuchen konnten. Wenn man dem gegenüber aber auch die westdeutsche Gastarbeiter oder die ostdeutsche Vertragsarbeitergeschichte sich anschaut, dann sieht man, da ging es darum, Arbeitskräfte ins Land zu holen und es war eigentlich auch kein Integrationsgeschehen vorgesehen, weder Sprachkurse noch Aufenthaltstitel. Und an den zwei, drei Beispielen sieht man schon, wie unterschiedlich das ist, welche Effekte das dann auf den Niederlassungsprozess und auch auf das Integrationsgeschehen das dann hat. Insofern ist es schwierig, so eine pauschale Antwort zu geben.
Und wie machen wir es heute besser?
Gute Frage. Ich denke, wir machen es besser, weil wir anfangen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Rassismus? Ist das überhaupt eine Frage, die uns beschäftigt? Und es wird immer deutlich, das ist eine Frage, die wir eindeutig mit Ja beantworten müssen, auch wenn es eine unangenehme Antwort ist. Und dass wir uns schleunigst überlegen müssen, was können wir dagegen tun? Und dafür müssen wir auch erstmal lernen, was das eigentlich ist. Und das ist so die gesellschaftliche Debatte, die ich beobachte und auch mit Blick auf 30 Jahre Wiedervereinigung nochmal die Frage zu stellen, wer hat sich denn in den 90ern vereinigt, welche Deutschen und welche Deutschen mit Migrationshintergrund, wie wir sie jetzt heute bezeichnen würden, waren nicht vorgesehen. Und da gibt es schon auch Hinweise, dass sie nicht vorgesehen waren, zum einen bezogen auf die rassistische Gewalt, zum anderen aber auch die ganze Debatte, die wir ja in frühen 90er Jahren hatten, zum sogenannten Asylkompromiss. Und die Frage aufgeworfen hat, wer gehörte dazu und wer gehörte nicht dazu. Und die Frage ist, mit Blick auf ein plurales Deutschland auch immer noch umkämpft und noch nicht ganz eindeutig beantwortet.
Sagt Noah Haar vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, gern geschehen.
Zum 30. Einheitsjubiläum senden wir morgen auch ein Deutschland heute extra. Meine Kollegin Ute Reckers führt durch die Sendung Wendegeschichten von Mauerfall und deutscher Einheit. Sie spricht unter anderem mit dem Berliner Soziologen Steffen Mau darüber, was Deutschland Ost und Deutschland West bis heute trennt, aber auch vereint. Morgen ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Diese Bilder bleiben in Erinnerung. Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung schwingen Reichskriegsflaggen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Die Flaggen gelten als Symbol rechtsextremer Gesinnung. Schon seit einiger Zeit unterlaufen Rechtsextreme und Reichsbürger die Anti-Corona-Demos, genauso wie Impfgegner, Esoteriker und Corona-Leugner. Morgen, am Tag der Deutschen Einheit, haben sich zahlreiche, vor allem Anti-Corona-Demonstrationen in Konstanz, Baden-Württemberg angekündigt. Darunter auch die Initiative Querdenken, die schon zur Großdemonstration in Berlin aufgerufen hatte. Nun bereitet sich Konstanz auf zahlreiche Proteste vor. Unter anderem hat die Stadt Reichskriegs- und Kaiserreichsflaggen verboten. Vom Bodensee berichtet Thomas Wagner.
Hier der friedliche Glockenschlag des Konstanzer Münsters, dort der Konstanzer Altstadtrat und Geschäftsmann Frieder Schindele auf der Terrasse seines Altstadthauses.
Ich finde es natürlich nicht witzig, wenn also quer durch Deutschland irgendwelche Menschen kommen oder also die Mundbedeckung hier demonstrieren. Ich verstehe auch nicht, was diese Demos bedeuten. Letztendlich, unterm Strich muss man doch mal ehrlich zugeben, die Politiker bemühen sich, eine Krise zu bewältigen. Und da gibt es ein paar Leute, die fühlen sich bevormundet. Ich verstehe es nicht. Verschwörung oder so?
Die Besorgnis des Altstadtrates Schindele hat einen Grund. Kommendes Wochenende haben sich die Querdenker statt in Berlin zu einer Massenkundgebung in Konstanz angesagt. Querdenker, das ist jene Gruppierung, die die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen heftig kritisiert. Viele Querdenker behaupten zudem, das Coronavirus sei gar nicht gefährlich. Wie viele Querdenker und Gleichgesinnte am Wochenende nach Konstanz kommen, dazu gibt es höchst unterschiedliche Angaben.
Wir rechnen insgesamt für das Wochenende momentan mit 25.000 Teilnehmern.
Sagt Uwe Winzern, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.
Da gibt es natürlich ein Wunschdenken und ein Wettergott. Wenn man beides ganz positiv sieht, dann könnte es 250.000, 300.000 Menschen werden.
Sagt Gerry Meyer, Sprecher des Vereins Bürgerdialog Konstanz, der mit den Corona-kritischen Querdenkern zusammenarbeitet. Nach Erkenntnis der Stadt Konstanz dürften nach den vorliegenden Anmeldungen aber eher 25.000 statt der von Gerry Meyer genannten 250.000 Menschen bei der Demo mitmachen. Bei der Demo? Für das Wochenende sind in Konstanz so viele Demonstrationen wie selten zuvor angemeldet worden.
Ja, das ist natürlich auch ein Phänomen. Wir haben Stand heute 29 Versammlungen und Demonstrationen angemeldet für den 3. und 4. Oktober, davon 17 für den Samstag und 12 für den Sonntag.
So Walter Rügert, Sprecher der Stadt Konstanz. Die Zielrichtungen der einzelnen Demonstrationen könnten gegensätzlicher kaum sein. Das sind zum einen Veranstaltungen wie die Menschenkette Friede, Freiheit und Liebe oder die Kundgebung Coronia 2020, nie wieder mit uns der Querdenker. Das sind zum anderen Gegenveranstaltungen wie Demo mit Maske und Verstand oder Konstanz solidarisch in der Corona-Krise. Damit das alles geordnet über die Bühne geht, hat die Stadt Konstanz Auflagen erlassen. Maskenpflicht während der Demonstrationszüge. Aus Risikogebieten darf niemand zu den Demos, wobei selbst das an den Bodensee angrenzende österreichische Bundesland Vorarlberg zu diesen Risikogebieten gehört. Und ganz wichtig:
Wir haben auch die Auflage, dass keine Reichskriegsflaggen gezeigt werden dürfen und auch keine Kaiserreichflaggen und auch keine Zeichen, die in irgendeiner Verbindung zum Nationalsozialismus stehen.
Gerry Meyer, einer der Köpfe der örtlichen Querdenker, wehrt sich gegen die Unterstellung, die Demos seiner Vereinigung könnten von rechten Gruppierungen unterwandert werden. Man habe bereits bei den Voranmeldungen darauf geachtet, dass genau dies nicht geschehe. Und?
Wir haben eine Anmeldung und ein Anmeldeformular und über dieses Anmeldeformular können wir schon ein bisschen vorfiltern. Diese Teilnehmer werden keine Fahnen tragen und ich habe auch gar keine Angst, dass die Ordner da irgendwelche Fahnen oder eine große Anzahl von Fahnen wegnehmen müssen.
Angst haben allerdings viele Konstanzerinnen und Konstanzer vor dem heißen Wochenende, das ihnen nun bevorsteht. Vor allem vor den Aktionen der Querdenker quer am Bodenseeufer entlang.
Oh Gott, Herr, vergib ihnen. Also ich halte es für einen großartigen Blödsinn, aber ich hoffe, dass ich niemand über den Weg laufe. Ja, da bleibe ich halt daheim.
Ich werde auf jeden Fall nicht in die Stadt gehen. Warum nicht? Weil es hier wahrscheinlich zugeht wie bei Hempels.
Sie sprechen jetzt die Demo an, die oder? Demo, ja. Also ich finde es nicht in Ordnung, dass man die stattfinden lässt. Ja. Weil wer weiß, was danach kommt, wenn da 25.000 angeblich kommen, wenn die dann Corona mitbringen und dann haben wir es in Konstanz. Wir haben so wenige Fälle bis jetzt und es wäre echt bitter, wenn die es jetzt alle mitbringen würden.
Stimmen aus Konstanz hat Thomas Wagner gesammelt. Zu Füßen der nördlichen Ausläufer des Wiehengebirges bei Osnabrück liegt Kalkriese. Bekannt ist die Region vor allem als Schauplatz der legendären Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus. Über den genauen Ort der Schlacht ist sich die Wissenschaft zwar bis heute uneins, dass es aber bei Kalkriese kriegerische Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Untergang der Varusarmee gegeben hat, das ist unbestritten. Ein Beleg dafür ist auch der jüngste Fund eines sogenannten Schienenpanzers, die typische Rüstung der römischen Legionäre aus dieser Zeit. Die Rüstung ist fast vollständig erhalten. Schon deshalb gilt sie als Jahrhundertfund. Das Fundstück wird gerade im Museum und Park Kalkriese von Expertinnen freigelegt und präpariert. Unser Niedersachsen-Korrespondent Dietrich Mohaupt war dabei.
Rebecca Küter steckt mit den Armen bis zu den Schultern in zwei überdimensionalen Handschuhen, mit denen sie in eine fest verschlossene Kiste aus Plexiglas greift. In dieser Kiste liegt ein bräunlicher Klumpen, offenbar eine Mischung aus Sand, Erde und Eisen, ein kleines Teilstück des Jahrhundertfunds. Die Restauratorin des Museums rückt dem bisher noch sehr unscheinbaren Fundstück vorsichtig mit einer Art Sandstrahlpistole zu Leibe.
Wir benutzen hier ein Feinstrahlgerät, das Druckluft erzeugt und einen Strahlgut auf das Objekt schleudert. In diesem Fall benutzen wir Edelkorund, eine Art feiner Sand. Und auf diese Weise können wir die äußeren Korrosionsschichten und den anhaftenden Sand von den Objekten abnehmen, und zwar auf relativ schonende Weise.
Millimeter für Millimeter legt die Restauratorin das uralte Metallstück frei. Tage und Wochen kann so etwas dauern, aber es lohnt sich.
Hier sehen wir die große Brustplatte, die vorne auf der Brust sich befindet am Schienenpanzer. Diese ist befestigt mit einem Bronzescharnier an der Kragenplatte, die sich dann oben auf der Schulter befindet. Und sowohl die Brustplatte als auch die Kragenplatte haben entlang des Halsausschnitts so einen umgebogenen Eisenrand, der noch mit einer Bronzebördelung zusätzlich versehen war, einfach um den Abschluss zum Hals zu bilden.
Wochenlang hat Rebecca Küter an dieser Brustplatte gearbeitet. Jetzt sieht sie, fast aus wie neu.
Was wir hier auch sehen können, sind so Details wie Bronzeniete und mineralisierte Lederreste, anhand derer wir auch den technischen Aufbau des Panzers noch nachvollziehen können.
So ein Schienenpanzer eines römischen Legionärs, so perfekt erhalten, das ist wirklich einmalig bisher. Im englischen Corbridge hatten die Archäologen schon einmal 6 Hälften dieser Rüstungen gefunden, die aus vielen sich beweglich überlappenden Metallschienen bestanden. Diese Fundstücke stammten aber aus dem 2. Jahrhundert nach Christus und waren damit mehr als 100 Jahre jünger als der aktuelle Fund aus Kalkriese. Der übrigens nicht nur ein Jahrhundert, sondern auch ein echter Zufallsfund war, erzählt der Geschäftsführer des Museums, Stefan Burmeister. Zu Beginn der Grabungen im Jahr 2018 wollte man eigentlich einfach mehr über die Zusammenhänge zwischen einzelnen Fundstellen aus den vergangenen Jahren lernen.
Dafür haben wir dann eben einen Schnitt angelegt. Wir tiefen dann in einem bestimmten Rechteck ab. Und was wir dann an Funden machen werden am Ende, das wissen wir vorher natürlich nicht. Wir sind dann runtergegangen, Schicht für Schicht alles abgetragen und plötzlich sind wir eben auf einen sehr großen Eisenkomplex gestoßen, von dem wir erstmal überhaupt keine Vorstellung hatten, worum es sich genau dabei handelt.
Um den Fund näher zu untersuchen, bargen die Archäologen einen Erdblock mit etwa 1 Meter Kantenlänge, den sie anschließend nach Fürth zum Fraunhofer Entwicklungszentrum für Röntgentechnik brachten.
Dort steht die weltgrößte CT-Anlage. Und dort konnten wir dann unsere Kiste auf den Drehteller legen. Das dreht sich dann irgendwie 2 Tage lang nonstop. Und da haben wir am Ende dann ein 3D-CT-Modell erhalten.
Die Forscher wussten von diesem Moment an, dass sie einen nahezu unversehrten Schienenpanzer eines römischen Legionärs ausgegraben hatten. Der Soldat hatte vielleicht ein Gefecht im Zusammenhang mit der legendären Varusschlacht im Jahre 9 nach Christus überlebt und war von den siegreichen Germanen offenbar mit einer sogenannten Halsgeige gefesselt worden. Überreste dieser typischen Fesselmethode habe man direkt bei dem Schildpanzer gefunden, berichtet Grabungsleiter Marc Rappe.
Eine Halsgeige sind einfach nur 3 metallene Ringe aufgereiht. In dem oberen steckt der Kopf und davor werden beide Hände gerade fixiert. Quasi nichts anderes als ein Schandbalken im Mittelalter oder Handschellen, wenn man so heute so möchte.
Aus diesem Fund jetzt aber Hinweise auf ein konkretes Einzelschicksal auf dem Schlachtfeld der Varusschlacht ableiten zu wollen, das hält Marc Rappe für etwas verfrüht.
Jetzt gilt es erstmal, den Schienenpanzer einzuordnen zeitlich, dann zu schauen, wie der hier in den Erdschichten lag. Kann man das nutzen, um weitere Aspekte zur Varusschlacht zu gewinnen? Und im dritten Schritt dann auch tatsächlich lokal zu schauen, warum der da liegt.
Erst im Anschluss daran könne man seriös über ein Einzelschicksal und mögliche Zusammenhänge spekulieren. Bis dahin hat auch die Restauratorin Rebecca Küter noch viel zu tun. Monatelang wird sie noch damit beschäftigt sein, die vermutlich insgesamt 30 einzelnen Metallplatten des Schienenpanzers freizulegen und zu präparieren. Eine mühselige, aber auch recht spannende Arbeit an einem einzigartigen Fundstück, einem echten Jahrhundertfund eben.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Star-Objekt. Also nicht nur, dass er hier fast komplett erhalten ist, es ist auch ein besonders alter Schienenpanzer. Und einfach sehr schön, finde ich. Also was da auch an technischer Komplexität dahinter steckt, wie viel Gedanken derjenige sich auch gemacht hat, der das gebaut hat. Also das finde ich sehr interessant.
Forschende in Kalkriese freuen sich über den Fund einer fast vollständig erhaltenen römischen Rüstung aus dem Jahr 9 nach Christus. Aus Niedersachsen berichtete Dietrich Mohaupt. Und Und damit kommen wir zum Ende von Deutschland heute am 2. Oktober. Nach den Nachrichten begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Kate Malaike mit Campus und Karriere. Thema der Sendung ist unter anderem die prekäre Beschäftigungslage von Lehrkräften an Musikschulen in der Corona-Pandemie. Mein Name ist Antran, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.